direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 472.
Nichts tun. Geht nicht. Eine Sendung von Andrea Hauer.
Es kann sehr angenehm sein, entspannend, wohltuend. Nichts tun hat für mich mehrere Bedeutungen. Nichts tun können, nichts tun wollen und nichts tun müssen. Weil nichts tun können, das habe ich einmal gehabt, wie ich krank war. Da geht nichts mehr. Man ist zum Beispiel völlig ausgebrannt. Also das Nichts tun können ist ein schlimmer Zustand. Nichts tun müssen, also verdammt zu sein, nichts zu tun im Sinne, keine Arbeit zu haben, nicht arbeiten gehen zu können, wenn man arbeitslos ist und keinen Job kriegt zum Beispiel, in dem Sinne, ist auch nicht angenehm. Und dann gibt es das Nichts-Tun-Wollen, das Dritte. Das ist so dieses Freiwillige. Der Gegensatz zur Arbeit, jetzt entscheide ich mich einmal, heute nichts zu tun. Nicht? Wenn man frei hat und sagt, heute mache ich nicht einmal den Haushalt und auch nichts im Garten. Ich lege mich nur auf die Couch und oder höre nur Radio oder lese eine Zeitung oder tue überhaupt nichts. Das ist natürlich eine ganz tolle Kunst.
Der heute 63-Jährige kennt alle Varianten. Das Nichtstun können, weil Erschöpfungsdepression erlebt und Klinikaufenthalte. Vom Alkohol musste er auch weg. Er war damals in seinen 50ern. Dann ging's fröhlich weiter. Vom Nichtstun können schlitterte er ins Nichtstun müssen oder dürfen. Er wurde in Frühpension geschickt. Das ist 4 Jahre her. Mittlerweile übt er sich im Nichtstun wollen. Und das heiße nicht Daumen drehen.
Nichts tun ist für mich vielleicht der Zustand der Tiefmeditation. In einer Situation zu sein, wo eine absolute Stille in mir ist, so ein meditativer Zustand ist vielleicht nichts tun, also wo auch praktisch der Geist abschaltet, ja? Da kommt man ja in eine metaphysische Ebene hinein. Ansonsten ist für mich nichts tun sterben. Wenn ich tot bin, dann denke ich, habe ich nichts mehr zu tun. Ich persönlich glaube, dass der Sinn des Lebens im Tun liegt und wir ja angeleitet werden sollen, uns einzubringen, etwas zu tun für die Gesellschaft, für die Familie, für sich, für seinen Körper. Wir wissen aber auch, dass die aktiveren Menschen, dass es denen auch besser geht und die sich auch viel besser erholen als jene Menschen, die jetzt nichts tun, nur im Liegestuhl. Wir wissen, dass denen Menschen letztlich nicht besser geht.
Mein Leben ist einfach sehr voll an berufstätigen Dingen für Kunden, mit Kindern und kümmern um andere. Und insofern gibt es fast keine Pausen.
Die Wienerin Barbara Windisch hat 2 Kinder, 9 und 16, und eine Marketingagentur. Sie ist Einzelkämpferin, ein EPU, ein Personenunternehmen, so der harmlosere Ausdruck.
Und dann, wenn ich doch einmal Pause habe, also zum Beispiel, ich hatte vor kurzem Geburtstag und da nehme ich mir bei mir selber frei einen Tag und dann merke ich schon, was ich für Erwartungen da hinein verpflanze in diesen einen freien Tag, wo ich schon fast wieder in Stress komme, weil ich denke, an diesem freien Tag, da muss ich endlich einmal in Ruhe Sport machen und endlich einmal lesen. Und, da muss ich wirklich aufpassen, dass es nicht schon wieder hektisch wird, weil ich so viel in diesen einen freien Tag hineinbekommen will. Ja.
Den Tag hat sie trotzdem genossen. Rudern an der alten Donau und Lesen, das ging sich aus, sowie Mittagessen mit der 9-jährigen Tochter, ein Eislöffeln gehen und ins Kino. Sie empfand all das als Nichtstun, weil es nicht als Termin im Kalender stand. Sie sei eh schon entspannter an ihren freien Tagen, meint die 44-Jährige.
Ich habe so in früherer, also es ist schon länger her, aber so mich mit Sport noch mehr gestresst. Also so quasi als weiterer, da sollte man einem Plan folgen, weil man sich zum Beispiel auf einen Halbmarathon vorbereitet oder so. Oder Trainingsbücher geschrieben, im Sinne von einem Trainingstagebuch oder so. Das habe ich vor längerem schon aufgehört, weil ich nicht möchte, dass Sport, zum Beispiel von Sport jetzt, nicht noch ein Termin wird, den man irgendwie auf der Liste hat und abhaken muss und einplanen muss.
Jetzt, unser Gespräch war Mitte Juli, hat sie besonders lange Arbeitstage. Der Urlaub im August will verdient sein. 4 ganze Wochen sind geplant. Bis dahin muss einiges fertig gemacht und einiges vorbereitet werden. Wenn sie zurückkommt, muss es nahtlos weitergehen, als wäre sie nie weg gewesen vom Schreibtisch. Nichts tun soll heißen, das Büro schließen. Das ist schon eine Kunst. 2 Wochen wird sie mit der Familie Urlaub machen, Berge oder Meer, sie weiß es noch nicht. Und dann, da sind ja noch 2 Wochen übrig, 14 mal 24 Stunden.
Ja, sonst muss ich schon wieder aufpassen, dass ich mir nicht denke, das mache ich dann im August, also der Beginn von Arztterminen oder sonstigen Erledigungen, sage ich jetzt einmal, weil ich eh weiß, dass ich das dann nicht machen will. Also, und ich hoffe, man komme gemütlich zum mehr Sport machen, ich komme zum Lesen, ich komme dazu, meine Oma zu besuchen und einfach ein bisschen zu verschnaufen. Wenn der Liegestuhl bei mir im Garten steht, dann ist das schon einmal schlecht, weil dann sieht man alles, was man da im Garten noch tun sollte oder im Haus drinnen. Das heißt, das ist nie so 100% Entspannung.
Entspannen Sie sich.
Entspannung pur. Mehr erreichen durch Nichtstun.
Dieses berühmte Abschalten. Man kann im Liegestuhl liegen und aufs Meer ausschauen und das ist der schönste Moment der Welt. Aber in Wirklichkeit ist man da in einem irrsinnigen Dialog. Mit sehr vielen. Ne?
Rudolf Karasmann. Arbeitsmediziner, Psychiater und Psychotherapeut in Wien.
Man ist sozusagen konfrontiert mit dem, was man nicht erledigt hat oder vor was man Angst hat oder was man befürchtet. Ne?
Man kann nicht nichts tun, sagt auch er, so wie man, eine Formulierung Paul Watzlawicks, nicht kommunizieren kann.
Ich denke auch, wenn man wahrnimmt, genießt oder das schöne Wort Resilienz und achtsam ist, das ist auch letztlich Arbeit. Also wenn man sehr Fantasie spielen lässt und einfach, oder oft in der Früh, indem man einfach im Bett liegt und noch so die Nacht auslaufen lässt, im Kopf spielt es sich schon ab. Nicht? Und auch genießen ist eine Form von Produktivität. Produzere, das heißt eigentlich was hinausführen. Es ist was in mir, ein Potenzial, und indem ich auf irgendwas einwirke und irgendwas bewirke, tue ich mich auch verwirklichen. Ich tue dieses Potenzial anhand einer Aufgabe, eines Interesses, einer lustigen Sache sozusagen realisieren. Insofern ist es die Daseinsform des Menschen oder, wenn man so will, die Produktivität jetzt in meinem Sinn, also als anthropologische Qualität, ist die Grundlage unserer Entwicklung und unserer Gesundheit. Und Stagnation ist die Grundlage von Krankheit.
Wenn ich nichts zu tun habe, fühle ich mich fast nutzlos. Wie eine Maschine, die nicht genützt wird. Mich unterfordert es. Oder ich denke, ich verpasse etwas. Das wurde schon öfters zum Problem. Ich teilte mich so ein, dass ja keine Langeweile entsteht. Mittlerweile versuche ich manchmal gezielt nichts zu tun. Weil es okay ist, einmal nichts zu machen, zu faulenzen, mich zu langweilen.
Mir ist zweimal in meinem Leben der Sportpartner abhanden gekommen.
Er hat die Freizeitbörse gemeinsamerleben.com erfunden, der Informatiker Alexander Lendl. Auf der Plattform, die seit Ende 2018 in dieser Form besteht, tummeln sich mittlerweile knapp 170.000 Mitglieder österreichweit. Man findet oder gründet, wenn man will, Sportgruppen, Tennis, Paddeln, Wandern, wie immer, Kulturgruppen, beispielsweise für gemeinsame Museums- oder Theaterbesuche, oder Gruppen, die essen gehen, in Haubenlokale und so weiter.
Meiner Meinung nach tendieren Menschen sehr oft dazu, darauf zu verzichten, irgendetwas zu erleben, was Neues zu machen, weil halt im bestehenden Freundeskreis passende Partner fehlen.
Nichts tun oder nichts unternehmen, das sei oft genug eine Frage von Einsamkeit, meint der 42-Jährige.
Nichts tun ist, wenn man nichts Besonderes tut. Das sagt zumindest meine Schwester. Aber wann tut man etwas Besonderes? Für mich ist es etwas, das man nicht jeden Tag macht. Ich glaube, meine Schwester meinte eher, dass man nichts Bestimmtes macht. In gewisser Weise hat sie recht. Es ist möglich, etwas zu tun und gleichzeitig nichts, weil es nicht von Bedeutung ist. Nichts tun kann auch etwas Besonderes sein. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass man jedem davon erzählen möchte, aber auf eine andere Art besonders. Jana Schmidt, 17 Jahre, Schülerin.
Nähere Informationen zur Sendung unter oe1.orf.at/moment.
NDR Info. Forum am Sonntag.
Wir haben uns ziemlich schnell dafür entschieden, dass wir nur die normalen, nur die notwendigsten Untersuchungen machen wollen, weil wir uns einfach überlegt haben, was die Konsequenz wäre, wenn sozusagen dann rauskommt, okay, es gibt die und die Chance, dass das Kind zum Beispiel Down-Syndrom hat. Und da war uns ziemlich schnell klar, dass wir das Kind trotzdem bekommen wollen würden.
Weil wir uns eben aber auch darüber klar waren, dass wenn eine schwere Behinderung vorliegen sollte oder diagnostiziert wird, dann hätten wir abgebrochen.
Es geht um einen Bluttest während der Schwangerschaft. Der kann feststellen, ob bei einem ungeborenen Kind eine genetische Störung vorliegt. Dazu werden ab der 9. Schwangerschaftswoche Teile vom Erbgut des ungeborenen Kindes aus dem Blut der Mutter gewonnen und analysiert. Wenige Tropfen reichen für diese Diagnose aus. Seit 7 Jahren ist der Test auf dem Markt. Er kostet 130 Euro. Viele Krankenkassen bezahlen den Test, manche nicht. Der Bluttest hat den Vorteil, dass damit nicht in den Körper der Frau eingegriffen werden muss. Deshalb heißt er auch nicht-invasiver Pränataltest. Ortrud Steinlein, Professorin für Humangenetik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, sieht darin ein großes Plus.
Ich denke, dass der Brenner-Test eine sehr gute Sache ist. Der Trend geht ja seit vielen Jahren weg von der invasiven Diagnostik, weil man einfach dieses Fehlgeburtsrisiko von 0,5 bis 1% nicht mehr akzeptieren möchte. Mit diesen Tests haben die Frauen natürlich jetzt die Möglichkeit, ohne jegliches Risiko relativ früh, bereits auf der 9. Schwangerschaftswoche, ein sehr, sehr sicheres Ergebnis zu kriegen.
Allerdings kein Ergebnis über den Gesundheitszustand des Kindes allgemein. Weder Herz noch Organschäden oder Fehlbildung des Gehirns lassen sich damit bestimmen oder ausschließen, sondern nur einzelne Chromosomenstörungen. Die zuverlässigsten Aussagen macht der Test zu den Trisomien 13, 18 und 21. Trisomie 21 ist auch bekannt unter dem Namen Down-Syndrom. Die genetischen Störungen, nach denen der Bluttest sucht, machen nur den geringsten Teil aller Beeinträchtigungen aus, mit denen Menschen leben, betont der Humangenetiker Christian Kubisch vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Das Risiko, dass in einer Schwangerschaft ein Kind mit einer angeborenen Erkrankung geboren wird, ist ja in Deutschland ungefähr 3 bis 4%. Das sind nicht alles genetische Erkrankungen, das sind viele nicht genetische Erkrankungen. An diesem sogenannten Basisrisiko kommt man so oder so nicht vorbei. Das heißt, es ist ja auch so ein bisschen die irrige Vorstellung manchmal, als ob dann, wenn man dann eben Ultraschall und meinetwegen noch eine genetische Untersuchung oder dies oder das gemacht hat, dass das sozusagen der genetische TÜV wäre. Jetzt ist alles in Ordnung. Diese Sicherheit gibt es nie.
Pränataldiagnostik ist keine Vorsorge, sondern eine Früherkennungsmaßnahme. Keine Krankheit kann dadurch verhindert werden, sondern höchstens die Geburt eines kranken Kindes. Kommt es dann zu einem unerwarteten Ergebnis, sind die Betroffenen überrascht, entsetzt und geschockt und in einer emotionalen Ausnahmesituation. Und in dieser müssen sie dann über nichts weniger als über Leben und Tod entscheiden. Bei allen nach monogenen Krankheiten zu suchen, nur weil es technisch möglich ist, das hält die Humangenetikerin Ortrud Steinlein von der Ludwig-Maximilians-Universität für problematisch.
Wir wissen ja inzwischen, dass es einen genetisch gesunden Menschen gar nicht gibt. Und dann ist die Frage, wann ist es dann akzeptabel, was für Entscheidungen treffen Sie dann? Jeder Mensch trägt 15 oder mehr schwerwiegende Mutationen in sich. Es gibt gar keine Menschen ohne Mutationen.
Und auch der Hamburger Humangenetiker Christian Kubisch hält diese Wünsche von potenziellen Eltern und der Industrie, per Bluttest nach immer mehr genetischen Abweichungen zu suchen, für den falschen Weg, mit dem Wissen der Genetik umzugehen.
Wenn es auf einmal ein Test für 500 Erkrankungen sein soll, darüber kann ich ja nicht aufklären. Wer macht dann die Vorauswahl, für welche Erkrankung getestet wird? Und dann kommen wir in ein nächstes Problem. Die Genetik ist zunehmend erfolgreich in der Aufklärung von genetischen Krankheitsursachen. Inzwischen tausende von solchen monogenen Erkrankungen kennen wir die Ursache. Das Problem ist, die genetische Untersuchung alleine erlaubt es jedoch so gut wie in keinem Fall individuell vorherzusagen, wie stark ein Patient betroffen ist.
Ob invasive oder nicht invasive Pränataldiagnostik oder klassischer Gentest, das Problem ist dasselbe. Werden Abweichungen und Anomalien entdeckt, weiß trotzdem niemand genau, was das für den konkreten Menschen und sein Leben bedeutet.
10 Patienten mit genau derselben genetischen Veränderung für bestimmte Erkrankungen haben zum Teil extrem unterschiedliche Krankheitsverläufe. Das eine Kind verstirbt vielleicht schon mit 5 Wochen. Das nächste Kind entwickelt Symptome erst im 2., 3. Lebensjahr. Ein anderer vielleicht erst mit 25. Das ist eher die Regel als die Ausnahme bei genetischen Erkrankungen, dass die Variabilität des Phänotyps, der Ausprägung der Erkrankungen sehr groß ist. Selbst bei identischer genetischer Veränderung. Was bei der Trisomie 21 ja nicht anders ist.
Was also und vor allem wem nützt dann dieses Wissen? Wer ist krank, wer gesund? Was heißt das, wenn bei einem ungeborenen Kind Trisomie 21 nachgewiesen wird? Und was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wenn immer mehr genetische Abweichungen festgestellt und aussortiert werden?
NDR Info Forum am Sonntag. Kein Baby mit Down-Syndrom? Von Daniela Remus. Es sprach die Autorin.
Deutschlandfunk, Mikrokosmos.
Wer in ein Hospiz einzieht, der weiß, dass das Leben bald zu Ende ist. Im Hospiz geht es nicht mehr um Heilung, sondern darum, die verbleibende Zeit möglichst gut zu verbringen. Jakob Schmidt hat so einen Ort in Berlin besucht, mit den Patienten und den dort arbeitenden Menschen gesprochen. Ich bin jetzt mit Jakob Schmidt in Berlin verbunden. Kurz vor dem eigenen Tod wünscht man sich ja wahrscheinlich vor allem eine vertraute Umgebung, vielleicht gute Freunde, enge Verwandte. Haben Sie mit den Leuten darüber gesprochen, warum man sich dennoch entscheidet, ins Hospiz zu gehen?
Also das stimmt natürlich. Aber es gibt eben tatsächlich gesellschaftliche Zwänge, gerade wenn man nicht Angehörige hat, die in der Lage sind, wenn man schwer krank ist, sich 24 Stunden am Tag um einen zu kümmern, ist das ein möglicherweise besserer Ort, wo immer jemand da ist, immer jemand auf einen schaut. Am Ende haben alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, sie waren möglicherweise am Anfang skeptisch, aber sie sind jetzt sehr froh, dass sie in dieses Hospiz gekommen sind und sehr glücklich, wie da mit ihnen umgegangen wird.
Für einen sehr persönlichen Einblick in das Leben und Sterben im Hospiz nimmt uns Jakob Schmidt jetzt in der Reportage mit in eine Einrichtung in Berlin-Neukölln.
Hier in Berlin an der Hermannstraße erwacht gerade der Großstadtalltag und in einer leicht zu übersehenen Nebenstraße liegt hier eines der ältesten Hospize von Berlin. Von außen ist eigentlich nur die Eingangstür und der kleine bescheidene Schriftzug zu erkennen. Hallo, hier ist Jakob Schmidt vom Deutschlandfunk.
Ja.
Grüß Sie. Ich bin jetzt Ende 20 und auch wenn ich das rational natürlich besser wissen müsste, hat der Umgang mit dem Sterben bis jetzt in meinem Leben keine große Rolle gespielt. Und deshalb ist es heute auch das erste Mal, dass ich einen Hospiz besuche. Und wie ist so die Erfahrung? Ist das wirklich möglich, die Vorstellung davon, dass man schmerzfrei aus dem Leben treten kann?
Ja, definitiv. Was natürlich nicht gleichbedeutend ist, dass es immer so ist. Und es gibt Menschen, die möchten aus ganz verschiedenen Gründen nicht zu viele Schmerzmittel nehmen oder die Schmerzen aushalten oder was auch immer.
Weil man einfach seine Wachheit behalten will oder warum?
Seine Wachheit behalten will, weil man Glaubensgrundsätze hat. Da gibt es verschiedene Gründe, weil man auch Suchterfahrungen im Leben oder der Familie gemacht hat, Angst hat, abhängig zu werden. Auch wenn das natürlich von einer bestimmten Phase des Lebens aus der Außensicht betrachtet, man sagen würde, das spielt jetzt nicht mehr so eine große Rolle. Also das sind so meiner Erfahrung eher die Faktoren, die dazu beitragen, dass mehr Schmerzen da sind als nötig. Aber natürlich kann man niemandem garantieren, also wir würden niemandem sagen, sie werden in jedem Fall, wenn sie hier sind, zu 100% schmerzfrei und ruhig einschlafen. Also und sterben ist ja nicht per se eine schöne Sache, sage ich jetzt mal salopp. Was man tun kann, ist die Symptome zu lindern und eine Atmosphäre zu schaffen von Geborgenheit und von Zuwendung und von Dasein. Das trägt oft ganz viel dazu bei, dass es einen guten Abschluss gibt.
So, und dann gehen wir nochmal ins Bad.
Und dann gehen wir ins Bad.
Ja, so, ich halte mich richtig doll unter.
Ja.
Und stütze hier mal so richtig mit.
15 Patientenzimmer gibt es insgesamt. Neben Philipp, den wir gerade gehört haben, sind noch 3 andere Pflegekräfte gerade mit der Morgenroutine beschäftigt. Vor Zimmer 12 aber steht eine rote Blume und im Türrahmen hängt ein brennendes Teelicht. Das Zeichen dafür, hier ist heute Nacht jemand verstorben. Und weil die Warteliste eigentlich immer lang ist, bedeutet das auch, dass wahrscheinlich schon morgen hier ein neuer Mensch einziehen wird. Die ersten Gespräche mit Angehörigen und Patienten führt dann Claudia Thielmann in ihrem Büro.
Sie müssen sich damit konfrontieren, dass das der letzte Ort sein wird, wo ihr Angehöriger seine letzte Zeit verbringt. Und die Menschen sind überwiegend auch in einem Ausnahmezustand, weil das häufig auch so funktioniert, die sind im Krankenhaus und da werden noch alle möglichen Therapien vorgeschlagen und ausprobiert. Und häufig ist es sehr plötzlich, dass das ganze System dann kippt. Und an einem Tag haben sie noch Hoffnung und denken, durch die nächste Therapie kann was verbessert werden. Und am nächsten Tag kommt der Arzt und sagt, oh, es tut mir leid, wir können für den Angehörigen nichts mehr tun. Schauen Sie sich mal noch am Hospizplatz um. Und dann sind die wirklich in der Krisensituation und es geht dann wirklich darum, die auch ein bisschen aufzufangen und denen Orientierung zu geben und ein bisschen den Rahmen dann abzustecken, wie das jetzt weiter sein kann.
Was sind denn das für Krankheiten hier mehrheitlich?
Das sind lebensbegrenzende Erkrankungen und in der Regel sind es überwiegend Krebserkrankungen im Endstadium. Manchmal auch neurologische Erkrankungen, wo wirklich klar ist, das ist jetzt eine Erkrankung, die ist im absoluten Endstadium angelangt und es geht um die letzten Tage, Wochen, maximal Monate. Und wir betrachten alle zusammen ja diese letzte Zeit ja auch als Lebenszeit, ne? Bis zum Tod. Ne? Und da gehen alle Anstrengungen hin und da wollen wir versuchen, den Menschen einfach die verbleibende Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Bin ich mit allem klar? Was war mir wichtig im Leben? Das sind so, ja, so zentrale Fragen, die sich hier nochmal stellen. Und wir sind richtig dankbar, dass wir da teilhaben können.
Rika Pospiet.
Na, da mache ich doch auf. Kleinen Moment, ja?
Zu dem Team gehört auch eine große Gruppe von knapp 50 Ehrenamtlichen.
Bitte.
Michael Liedgens sitzt zum Beispiel einmal in der Woche am Empfang.
Was mich also ganz besonders erstaunt hat, als ich hier angefangen habe. Ich habe mir immer Hospiz dunkel, ängstlich vorgestellt. Und als ich dann hier aufgetaucht bin und habe mich beworben, habe ich erstmal gesehen, wie schön das hier ist. 5. Etage. Kleinen Augenblick bitte. Rika am Hospiz, guten Tag. Ja, ich öffne die Türe. Und war völlig erstaunt, wie hell das hier ist und wie viel hier gelacht wird. Viele wissen, dass ich hier im Hospiz arbeite und viele haben zu mir gesagt, wie kannst du im Hospiz arbeiten, da ist doch nur der Tod. Aber es ist wirklich nicht so. Und es ist wirklich manchmal sehr erstaunlich, dass die Leute in den ersten 2 Wochen sich nochmal richtig erholen und die sagen, warum bin ich nicht früher hierher gekommen? Und denen geht es wirklich einige Wochen sehr, sehr gut hier.
Auf der anderen Seite besucht Pfleger Philipp gerade seinen nächsten Patienten.
Jetzt kommt Besuch.
Ich bin der Jörg.
Jakob.
Hallo Jakob.
Die Idee war jetzt einfach, ob ihr beide euch was unterhalten wollt.
Wollen wir?
Ja, gerne. Du kannst dich ja mal vorstellen, dass man weiß, wer du bist.
Ich bin der Jörg, ne? Und ich bin jetzt seit 7 Jahren krank. Und irgendwo läuft ja dann Therapie aus, wo sie sagen, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Und darauf bin ich jetzt im Hospiz gelandet.
Wie lange bist du jetzt hier?
6 Wochen so.
Wie alt bist du?
51. Mhm. 52 geworden, jetzt am 1. Januar. Meine Mutter sagt immer, sie kauft mir alles, aber Gesundheit kann sie mir nicht kaufen. Aber dass ich mal sterbe, haben wir schon mit einkalkuliert. Aber ich will es halt nicht. Und das macht ja vielleicht viel aus, wenn man so kämpft. Wo ich gesund war, da habe ich über sowas nicht nachgedacht. Und bei mir ist ja die Krankheit durch Stress entstanden. Hätte ich gewusst, was das für Folgen hat, hätte ich mal eine Stunde weniger gearbeitet. Ich bin ja gläubig, evangelisch, aber ich war ja vom Glauben zwischenzeitlich völlig ab. Du brauchst irgendwas zum Festhalten, ein Ziel, wo du dir sagst, Mann, so, und ich halte mich nur mal an Gott fest. Naja, nicht nur. Ich habe so einen Zettel hier, also ein Buch, so ein kleines, und da schreibe ich alle drin, was ich mal so machen möchte noch. Ich habe ja keine Zeit zu sterben.
Das hier ist die hospizeigene Küche. Hier wird jeden Tag von einem Koch ein frisches Mittagessen zubereitet. Und hier im Raum steht auch ein großer, gemütlicher Holztisch, an dem wer will zusammen essen kann, ganz egal ob Mitarbeiter, Patienten oder Angehörige. Auch ein Ort also für möglicherweise ungewöhnliche Begegnungen. Patient Jörg ist aus seinem Zimmer gekommen und hat Heinz Mende kennengelernt, der hier im letzten Jahr seine Frau verloren hat.
Das kann sich heute ja keiner mehr vorstellen. Meine Eltern sind auch 50 Jahre jetzt, dieses Jahr.
Ja, wir waren genau 49 Jahre und 11 Monate verheiratet. Wir hatten dann am 17. Mai hätten wir goldene Hochzeit gehabt. Und das haben wir leider nicht mehr geschafft.
Ja, so ist das wem. Hart, aber ungerecht.
Viele Patienten haben nicht mehr die Kraft, das Zimmer fürs Essen zu verlassen. Dazu gehört auch Helga Kellmann. Sie hat Krebs im Endstadium und gerade so starke Schmerzen, dass sie nicht laufen kann. Können Sie sich vielleicht mal selber kurz vorstellen?
Ja, ich bin Frau Helga Kellmann, geboren 1940 im März. 3 Berufe habe ich ausgeübt. Gelernt habe ich Verkäuferin. Dann bin ich zur BVG gegangen, Zugabfertigerin. Und mein letzter Beruf war eigentlich der schönste Beruf, bei der Dresdner Bank, Buchungskontrolle.
Aber Sie haben sehr gerne gearbeitet?
Ja, egal. Wir hatten ja nun viel in allen Berufen Schichtdienste, ne? Mich nicht gestört. Ich wollte noch gar nicht in Ruhestand gehen. Ich habe manchmal zu Hause gesessen und habe geheult. Ich will wieder arbeiten gehen. Ich musste mich erst in das Hausfrauen-Dasein gewöhnen. Ja. Also ich muss sagen, von der Kindheit bis zur Rente war ein gutes Leben. Ich würde auch, wenn ich so zurückdenke, ich würde auch nicht viel anders machen. Zufriedenheit ist das wichtigste Gut, sage ich immer.
Ja, das sagt sich so leicht, ne?
Das sagt sich so leicht, doch das kann man aber lernen. Also, so sehe ich das.
Wie es um den Umgang mit dem Tod in unserer Kultur steht und was wir vielleicht noch lernen können, darüber hat Jakob Schmidt mit Winfried Hardinghaus gesprochen. Er ist selbst Chefarzt in einer Palliativklinik, einem Krankenhaus also, das auf die Behandlung und Betreuung unheilbar kranker Menschen spezialisiert ist. Und er ist der Vorsitzende des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands.
Herr Professor Hardinghaus, wann haben wir als Gesellschaft den Umgang mit dem Sterben verlernt?
Ja, teilweise war es ja schon zum Zeitpunkt der Industrialisierung im 19. Jahrhundert so. Ich denke, ganz deutlich wurde es nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo noch hinzukam, dass man sich dort und zu der Zeit in Erinnerung an die Schrecken des Krieges noch weniger mit den Themen Tod und Sterben befassen wollte. Da haben wir schon eine andere Einstellung. Der Glauben an Medikamente. Der Mensch wurde egoistischer im Rahmen seiner eigentlich bestehenden Aufgaben in der Gesellschaft. Das alles hat dazu geführt.
Anfang der 80er ist ja dann der Hospizgedanke in Deutschland angekommen und hat langsam Fuß gefasst. Was war das für eine Zeit damals? Wie muss man sich den Umgang im Alltag mit dem Sterben so vorstellen?
Ich kenne das ja selbst aus dem Kollegenkreis. Ich bin ja viele Jahre auch ärztlich tätig, dass nur das Gesundmachen als ärztlicher Erfolg galt. Ich selbst habe noch erlebt, wie Sterbende im Krankenhaus wirklich in das Badezimmer verlegt wurden zum Sterben. Erst jetzt gehen wir daran, beispielsweise Patientenverfügungen zu fördern und zu empfehlen und auch auszufüllen. Ähnlich ist es ja mit den Organspendeausweisen. Auch da denkt man an sein eigenes Schicksal und hat Angst davor. Ich glaube aber, dass sich das bessern wird. Wir hatten eine Polizistin, ungefähr 45 Jahre alt, die Streife fuhr. Und als sie gestorben war, haben wir niemanden erreichen können, keinen Angehörigen. Wir mussten uns also an die Stadt Berlin wenden, um wirklich den Nachlass zu regeln oder Beerdigung vorzubereiten. Und das war für mich auch eine neue Erfahrung, dass es wirklich niemanden gab. Kein Onkel, keine Tante, kein Mann, kein Sohn. Und man denkt ja, dass ein Mensch, der hier in der Gesellschaft lebt, voll integriert ist als Streifenfahrerin und du auch kommunikativ gewesen sein muss, doch in ihrem persönlichen Kreis auch Menschen hat, mit denen sie umgeht und die für sie da sind. Aber nein, es war niemand da. Wir entfernen uns vom Menschen, vom Gegenüber, vom Nachbarn, von der Familie, indem wir uns in den sozialen Netzwerken bewegen. Der Mensch besteht aus Körper und Seele. Und die Seele spielt häufig eine ganz entscheidende Rolle. Und über der Seele, sage ich mal, auch das Spirituelle. Wir erleben es ganz, ganz häufig, dass Menschen, die zu uns kommen, und wenn wir sie fragen, sind sie gläubig, und das stelle ich sehr häufig als Frage, auch wenn es um Prognose geht, das vollkommen ablehnen. Nein, ich bin nicht gläubig. Sie meinen aber sehr oft an die Kirchlichkeit. Aber gläubig sind sie doch, sie möchten, jeder möchte fast an etwas glauben. Das wünscht sich eigentlich fast jeder Mensch, dass es noch etwas gibt danach, wo er sich wohlfühlt, wo es auch noch ein Zuhause gibt für ihn. Ich will jetzt gar nicht mal so weit gehen, dass Gott gesucht wird, aber dass es eine Sehnsucht gibt, weiterzuleben, nicht alleine zu sein. Das ist in vielen Menschen vorhanden. Und all das würde ich auch als Arzt mitbegleiten wollen.
Professor Hardinger, sagen Sie vielen Dank für das Gespräch.
Das war der Mikrokosmos. Leben und Sterben im Hospiz von Jakob Schmidt. Produktion Deutschlandfunk 2019.